Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Immobilien, ein spannendes Thema auch aus steuerlicher Sicht, denn in der Praxis kommt es im Zusammenhang mit Immobilien immer wieder zu etlichen Fragen, die wir versuchen in den nächsten 3 Podcast-Folgen für euch zu beantworten. Zu Gast bei mir im Steueraffenstudio ist Andreas Thaler von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Andreas.
Ja, hallo auch meinerseits.
Unser Thema heute ist ja die Anschaffung von Immobilien und deren nachfolgende Vermietung. Weil das Thema ja umfangreicher ist, werden wir uns ja in den nächsten beiden Folgen ebenfalls damit beschäftigen.
Ja, man könnte es auch auf 15 Podcast-Folgen ausweiten, aber wir werden Details beiseite lassen und uns in vielerlei Hinsicht nur auf den Standardfall konzentrieren oder die Sachlage vereinfacht darstellen.
Das heißt, das Thema ist so komplex, dass man jedenfalls einen Steuerberater aufsuchen sollte, oder?
Ja, grundsätzlich benötigt man beim Kauf einer Immobilie keine steuerliche Beratung. Aber insbesondere dann, wenn eine Immobilie zu Anlagezwecken gekauft wird und man nicht schon Erfahrung hat, sollte man sich mit den steuerlichen Konsequenzen auseinandersetzen beziehungsweise das Gespräch mit einem Steuerberater suchen. Und das am besten schon, bevor die Entscheidung auf ein bestimmtes Objekt fällt, damit man im Nachhinein nicht von den Folgen überrascht ist und nicht über Gebühr hohe Steuern bezahlt. Bei allem, was wir hier besprechen, darf man nicht vergessen, dass für den Erfolg der Investition Immobilienrecht und Wohnrecht eine ebenso große Rolle spielen. Für die Vermietung ist es zum Beispiel sehr wichtig, ob sich in einem Objekt nur eine oder zwei Wohnungen befinden oder es sich um eine Ferienwohnung oder Geschäftsimmobilie handelt. Darauf ist nämlich das Mietrechtsgesetz nicht anwendbar. Auf Wohnungen im Wohnungseigentum, die aufgrund nach dem 8.5.1954 erteilter Bewilligung errichtet wurden und auf Wohnungen, die auf Basis nach dem 30.06.1953 erteilter Bewilligung ohne Fördermittel errichtet wurden, ist das Mietrechtsgesetz teilweise anwendbar. Und auf davor entstandene Altbauten und auf geförderte Neubauten ist das Mietrechtsgesetz voll anwendbar. Und damit ist zum Beispiel die Höhe der Mieten beschränkt.
Also man sieht, es hängt sehr, sehr viel damit zusammen, wann die Wohnung quasi in den Besitz gelangt ist und natürlich ob privat oder geschäftlich. Konzentrieren wir uns jetzt einmal auf quasi die Standardwohnung, das Zweifamilienhaus im Privatvermögen. Wenn wir uns zuerst den wahrscheinlich häufigsten Fall ansehen, der ja wäre, jemand kauft eine Wohnung oder ein Ein- bzw. Zweifamilienhaus zu Anlagezwecken und will diese vermieten. Was kommt da steuerlich auf einen zu?
Ich möchte an dieser Stelle noch etwas vorausschicken. Von Verkäufern oder Maklern werden oft Anlegerwohnungen angepriesen. Fälschlich sind viele der Meinung, dass eine eigene Kategorie von Wohnungen, für die spezielle Vorschriften gelten oder ähnliches. In Wirklichkeit sind das ganz normale Wohnungen, die aus verschiedensten Gründen als Anlegerwohnung angeboten werden. Zum Beispiel, weil die Wohnung gerade vermietet ist und der Käufer daher selbst nicht einziehen kann. Oder weil man die Wohnung mit Vorsteuerabzug kaufen kann und sie daher günstiger ist. Oder schlicht deswegen, weil jemand meint, dass sich Anleger eher angesprochen fühlen, wenn man etwas als Anlegerwohnung bezeichnet. Welche Abgaben beim Kauf anfallen, ist schnell gesagt. Das sind vom Kaufpreis bzw. vom Wert der Gegenleistung 3,5% Grunderwerbsteuer und 1,1% Gebühr für die Eintragung im Grundbuch. Wenn man dann noch mit Kredit finanziert und die Bank im Grundbuch ein Pfandrecht eintragen will, fallen noch 1,2% des Pfandbetrages als Gebühr an.
Was gilt es jetzt beim Kauf aus steuerlicher Sicht noch zu berücksichtigen?
Wesentlich im Kaufprozess ist auch die Immobilienertragssteuer oder die sonstige Einkommensteuer, die der Verkäufer allenfalls zu tragen hat. Vielfach sind sich Verkäufer nämlich gar nicht bewusst, dass Sie, abhängig davon, wie und wann Sie die Immobilie erworben haben, Immobilienertragssteuer zahlen müssen. Das Erwachen kommt dann beim Vertragsrichter, der verpflichtet ist, die Immoest ans Finanzamt abzuführen bzw. zu melden. Und einige Verkäufer wollen dann einen Rückzieher machen, obwohl sie sich mit dem Käufer schon geeinigt haben und vertraglich gebunden sind. Ein weiteres, nicht so seltenes Problem ist, dass Verkäufer auf die vermeintlich gute Idee kommen, den offiziellen Kaufpreis steuerschonend niedrig anzusetzen.
Was heißt das, steuerschonend niedrig?
Ja, das bedeutet, dass der Betrag, der im Vertrag steht, ein anderer, der tatsächlich bezahlt wird.
Na, okay, ein Graubereich. Ja, das ist, war jetzt schön formuliert, Andreas.
Mehr als ein Graubereich. vielleicht wird auch noch das Argument gebracht, dass damit der Käufer ja auch weniger Grunderwerbsteuer und Eintragungsgebühr zahle. Und von dem Ganzen kann ich nur eindringlich abraten, weil der Käufer da nur drauf zahlt. Also erstens macht man sich damit strafbar. Zweitens fehlen damit Anschaffungskosten, die man steuermindernd absetzen könnte. Drittens erhöht man damit die Steuerlast, wenn man selbst die Immobilie irgendwann weiterverkauft, beziehungsweise auch dann, wenn man sie verschenkt und der Geschenknehmer verkauft sie eines Tages.
Und wie schaut's aus, wenn man den Kaufpreis einmal aufteilen möchte?
Wie meinst du aufteilen?
Ja, gibt's da auf Immobilie und Inventar zum Beispiel?
Ja, genau, ja, das ist auch eine beliebte Möglichkeit, um die Abgabenlast etwas zu senken. Für das Inventar fehlt nämlich keine Immobilienertragssteuer, keine Grunderwerbsteuer, keine Eintragungsgebühr an. Und als Käufer kann ich das Inventar schneller von der Steuer absetzen als das Gebäude. Allerdings kann man sich nicht aussuchen, was zum Inventar gehört.
Was gehört denn beispielsweise nicht dazu?
Nicht dazu gehört das Zubehör, also Sachen, ohne die eine Wohnung nicht gebraucht werden kann oder die zum dauernden Gebrauch der Wohnung bestimmt sind, und unselbstständige Bestandteile, also Sachen, die nur durch unwirtschaftliche Vorgangsweise von einer Wohnung getrennt werden können.
Könntest du da ein paar Beispiele nennen?
Ja, Beispiele, also die Beispiele werden von den Gerichten gemacht und die werden immer strenger. Zum Beispiel sind maßangefertigte Möbel, Einbauküchen, Bad- und Toiletteinrichtungen, Carport, Markisen, Zubehör bzw. unselbstständige Bestandteile. Andere Küchen, teilweise schon mit Bauchweh, und einzelne Möbelstücke, Fernseher etc. können als Inventar durchgehen. Weitere genannte Voraussetzungen von den Gerichten für die Anerkennung des von Käufer und Verkäufer gewählten Wertansatzes bei einer Wohnung ist eine detaillierte Liste mit der Bewertung der einzelnen Gegenstände und ein Wert von insgesamt höchstens 10.000 Euro.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Gut, wie geht es jetzt dann weiter? Die Wohnung ist angeschafft und wird vermietet. Was wären so die nächsten Schritte?
Die Vermietung führt zu Einkünften, die grundsätzlich einkommensteuerpflichtig sind.
Wir gehen immer noch davon aus, privat, man vermietet quasi als Privatperson eine Wohnung.
Genau, ja. Deswegen einkommensteuerpflichtig, wie auch alle anderen Einkünfte, die man als Privater hat, also wie Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder aus einem Dienstverhältnis. Der Vorteil ist aber bei der Vermietung, es fällt keine Sozialversicherung an. Jetzt ist es so, dass bei einer Vermietung auch Verluste anfallen können, wenn zum Beispiel die Immobilie teuer war, die Mieteinnahmen niedrig sind, eine höhere Kreditsumme mit entsprechender Zinsbelastung aufgenommen wurde und man dann noch eine Abschreibung als Wertminderung berücksichtigt, kann es sein, dass das steuerliche Ergebnis negativ ist. Das ist natürlich einerseits nichts Schlechtes oder es ist sogar gewollt, weil der Verlust aus der Vermietung mit den anderen Einkünften verrechnet werden kann und schlussendlich eventuell eine Steuergutschrift herausschaut. Auch wirtschaftlich kann die Betrachtung trotz steuerlichem Verlust positiv ausfallen, weil man in der Regel über die Jahre ja von einer Wertsteigerung ausgeht bei der Immobilie und nicht von einer Wertminderung, wie man sie für die Steuerzwecke ansetzt.
Ja, was passiert, wenn ich jetzt dauerhaft Verluste mit meiner Immobilie quasi erwirtschafte?
Ja, dann hat man vielleicht das Thema, dass das Finanzamt diese Vermietung als Liebhaberei bezeichnet. Das heißt, es erkennt diese Verluste von Beginn weg nicht an und der Steuervorteil geht verloren. Betrachtet wird dabei nach einem 3-jährigen Anlaufzeitraum. Im Falle einer Immobilie wird das wahrscheinlich ein Zeitraum sein, wo man die Immobilie baut oder sie saniert, wenn man eine kauft. Also betrachtet wird danach ein Zeitraum von 25 Jahren ab Beginn der Vermietung. Und diese 25 Jahre, die gelten für Wohnungen im Wohnungseigentum oder sonstigen Wohnungen oder ein- oder zwei Familienhäusern. Das heißt, in diesem Zeitraum von 25 Jahren muss die Summe der Überschüsse positiv sein. Um das frühzeitig einschätzen zu können, fordert das Finanzamt unter Umständen eine Prognoserechnung an. Und oft wird es sinnvoll sein, im eigenen Interesse eine Prognoserechnung aufzustellen, damit man beurteilen kann, schon im Vorhinein, ob es überhaupt sinnvoll oder rechtens ist, Verluste geltend zu machen.
Muss man da auf irgendwas im Speziellen aufpassen?
Ja, also es gibt für die Prognoserechnung spezielle Vorgaben der Finanzverwaltung. Da gibt es einen eigenen Erlass dazu und es gibt auch Urteile von Behörden, Gerichten, was zu berücksichtigen ist. Also aus eigenem Gutdünken eine Tabelle zu machen, reicht nicht aus.
Was ist jetzt, wenn ich die Wohnung nicht vermiete?
Ja, es ist klar, dass man dann steuerlich den Aufwand, die diese Wohnung verursacht, auch nicht verwerten kann. Trotzdem kommt es natürlich immer wieder vor, dass geerbte und geschenkte Wohnimmobilien leer bleiben. Schlicht deswegen, weil viele nicht wissen, wie sie damit umgehen könnten oder ja, aus Bequemlichkeit untätig bleiben.
Aber wenn die Wohnung leer bleibt, fallen ja trotzdem Kosten an, oder?
Ja, es fallen einerseits natürlich Leerstandskosten an, Betriebskosten laufen ja auch teilweise weiter. Zusätzlich ist in jüngster Zeit dazugekommen die Leerstandsabgabe. Die wird zwar nicht überall eingehoben, aber in immer mehr Gemeinden. Und ja, die erhöht wahrscheinlich den Druck, in irgendeiner Richtung tätig zu werden, also die Immobilie zu vermieten oder zu verkaufen. Das möchte ich auch noch anmerken, dass eine neue Anlegerwohnung von einem Investor gekauft wird, der diese dann nicht vermietet, nur um die Wertsteigerung lukrieren zu können, ist mir persönlich noch nicht unterkommen, obwohl das in der öffentlichen Diskussion oft so dargestellt wird und für hohe Mieten und Wohnungsnot mitverantwortlich gemacht wird.
Andreas, wir haben jetzt lange von Verlusten gesprochen. In der Regel werden ja Gewinne erwirtschaftet, oder das ist ja das Ziel, wenn man eine Wohnung oder eine Immobilie vermietet. Wie kann man die möglichst niedrig halten und sich damit Steuern zu sparen?
Ja, ein möglicher Weg, um die Einkommensteuerbelastung niedrig zu halten, ist die Aufteilung der Überschüsse auf mehrere Personen. Schon beim Kauf sollte man sich daher überlegen, wer die Immobilie anschafft und wer dann die Vermietungseinkünfte hat. Ehegatten könnten eine Wohnung zum Beispiel gemeinsam anschaffen und sich die Mieteinkünfte und deren Versteuerung teilen. Falls ein Ehegatte mehr Vermögen hat als der andere, könnte der Anschaffung eine Schenkung vorausgehen, beziehungsweise gilt das in der Ehe erworbene Vermögen ja auch als gemeinsam erwirtschaftet. Und je nachdem, wie viel jeder Ehegatte sonst an Einkünften hat, ergibt sich daraus eine unterschiedlich große Ersparnis. Beim gemeinsamen Kauf von Immobilien gibt es aber Grenzen. Klassisches Wohnungseigentum im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes kann nur von maximal 2 Personen erworben werden. Darüber hinaus müsste man sich mit einer speziellen Konstruktion behelfen, etwa Gesellschaft zwischenschalten. Allen anderen Immobilien kann schlichtes Miteigentum auch von mehr als 2 Personen erworben werden. Zu bedenken ist dabei aber immer, abgesehen vom Steuerrecht, dass es bei mehreren Eigentümern aufwendiger wird. Also man braucht für die Steuer eigene Steuernummer für eine Vermietungsgemeinschaft. Es bedeutet aber eventuell auch mehr Risiko. Man denke zum Beispiel an die Haftung jedes Einzelnen für die gesamten gemeinsamen Schulden. Und zwischenmenschlich kann es natürlich auch schwierig werden.
Andreas, welche Möglichkeiten gibt es jetzt noch?
Eine weitere Möglichkeit, um Einkommensteuer zu sparen, sind Instandhaltung und Instandsetzung und so weiter. Die können den Wert der Immobilie einerseits erhöhen und sorgen andererseits zugleich für Aufwand und damit niedrigere Steuern. Je nachdem, wie sich die konkrete Situation darstellt, gibt es noch weitere Denkansätze. Wenn man zum Beispiel in der glücklichen Lage ist, sich ein Eigenheim und ein Vermietungsobjekt anschaffen zu können, sollte man bedenken, dass Kreditzinsen für vermietete Immobilien die Einkünfte und die Einkommensteuer senken. Kreditzinsen für selbstgenutzte Immobilien sind nicht verwertbar. Wenn ein Kredit erforderlich ist, sollte man den daher eher für das Vermietungsobjekt aufnehmen.
Sonst noch einen Gestaltungsspielraum, den man nutzen könnte? Bei der Abschreibung oder Absetzung gewisser Kosten?
Ja, also der Spielraum ist gering, aber natürlich ist die Abschreibung selbst ein sehr wesentlicher Posten, deshalb eine kurze Darstellung. Die Abschreibung beträgt, wenn die Immobilie fürs Wohnen genutzt wird, 1,5% der auf das Gebäude entfallenden Anschaffungskosten. Und die Anschaffungskosten setzen sich zusammen aus Kaufpreis und Nebenkosten, wie Maklerhonorar, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr. Und dann stellt sich die Frage, wie hoch der Gebäudeanteil und damit die Abschreibung ist. Und das gibt die Grundanteilverordnung vor, in den meisten Fällen. Nämlich ist grundsätzlich 80% der Anschaffungskosten der Gebäudeanteil, den man abschreiben kann. In Gemeinden, in denen baureifes Land durchschnittlich mindestens 400 Euro kostet, oder in Gemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern, also Wien, Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck, sind es 70%. Aber auch nur dann, wenn mehr als 10 Wohn- oder Geschäftseinheiten im Gebäude sind. 60% Gebäudeanteil sind es, wenn das Gebäude bis zu 10 Einheiten umfasst. Und als Goodie wurde vor ein paar Jahren eingeführt, dass man im ersten Jahr der Abschreibung eine beschleunigte AFA in Höhe des dreifachen Normalsatzes, also 4,5%, und im zweiten Jahr das Dreifache, also 3%, ansetzen kann.
Andreas, ich glaube, wir haben an dieser Stelle mal einen ersten Überblick bekommen, worauf man achten soll, wenn man in Immobilien investiert. Im nächsten Teil würde ich mich ganz gerne mit dir zum Thema Umsatzsteuer im Zusammenhang mit Immobilien unterhalten und was es mit der großen bzw. kleinen Vermietung so auf sich hat. Wenn es jetzt zum ersten Teil Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
Am besten anrufen in der Steuerberatung in Graz unter der Nummer
0597998
oder ein E-Mail schreiben an graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle schreiben. Wir leiten die gerne an Andreas und an sein Team weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, Andreas. Bis zur nächsten Folge.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.